The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 21. März.
Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me. Honestly.
Nobody's stronger than me.
Nobody has better toys than I do.
There's nobody bigger or better at the military than I am.
Nobody loves the Bible more than I do.
Donald Trump ist laut Donald Trump der Beste aller Zeiten, egal worum es geht. Soweit, so bekannt.
Nobody's better.
Es gibt aber dieser Tage Anzeichen, dass auch keiner darin besser ist als er, die Wissenschaftler seines Landes zu verschrecken. Zum einen geht Trump dem Bildungsministerium an den Kragen. 1300 Stellen wurden gestrichen, also die Hälfte des Personals. Bildung soll wieder Sache der einzelnen Bundesstaaten werden. Am Ende soll darum das Ministerium komplett geschlossen werden, so der Präsident.
Oh, I'd like it to be closed immediately.
Laut Trump ist das Haus ein Sammelort linker Ideologie. Das Ministerium vergibt aktuell jährlich Studienkredite in Höhe von rund 1,5 Billionen Euro. Und das Haus unterstützt Amerikas Schulen mit Milliarden.
This is like a hatchet, not a scalpel.
Die US-Lehrergewerkschaft zeigt sich auf MSNBC natürlich wenig begeistert von den Einsparungen.
None of this is going to put a single dollar in a child's school to help kids. It's just going to, I mean, and that's the point, I think, cause chaos.
Auch sonst weht ein neuer Wind in der akademischen Welt der USA. Die Columbia Law School protokolliert, wie die Maßnahmen der Trump-Regierung die Wissenschaftler drangsalieren. Es sind viele kleine Aktionen, die aber für sich sprechen. 15 Stipendiaten der US-Seuchenschutzbehörde wurden gekündigt, weil ihre Arbeit nicht mehr zu den neuen Bedürfnissen der Behörde passe, so die Begründung. NASA-Wissenschaftlern wurde untersagt, an einer UN-Sitzung zum Klimaschutz teilzunehmen. Der Begriff Klimaschutz verschwindet allmählich von den Webseiten vieler Bundesbehörden. Auch sonst gibt es eine Reihe unerwünschter Worte in Forschungsprojekten wie zum Beispiel Diversity oder Covid. Es gibt noch sehr viele Beispiele. Auch ein französischer Raumfahrtwissenschaftler hat Anfang März eine Überraschung erlebt. Er wollte zu einer Konferenz in Houston reisen. Die US-Grenzbehörden haben stichprobenartig sein Telefon gecheckt und darin private Chats gefunden, wo sich der Franzose kritisch über Trumps Umgang mit der Wissenschaft äußert. Daraufhin wurde er zurück nach Europa geschickt. Aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, das Ganze kann Europa auch als Chance sehen. Die Universität von Marseille, also auch in Frankreich, macht es vor. Sie hat ein Programm gestartet mit dem Titel Safe Place for Science. Laut der Webseite haben sich 60 Wissenschaftler aus den USA gemeldet, die wegen des repressiven Klimas nach Europa wollen. Die ersten starten bald ihren Job im schönen Südfrankreich. Sigmar Gabriel, Ex-Vizekanzler, schlägt genau das im aktuellen Pioneer World Briefing vor, dass sich Europa einen kreativen Umgang mit den Entwicklungen in den USA einfallen lässt, gerade im Bereich der Wissenschaft.
Es mangelt uns unheimlich an Fachkräften. Wie wäre es, wenn gerade jetzt, wo zum Beispiel in den USA ein sehr illiberales Klima herrscht, wenn Deutschland sagen würde, alle Spitzenforscher, Mediziner, Ingenieure, Techniker, wer immer es will, kann nach Deutschland kommen und muss in den ersten 3 Jahren hier, wird nicht eine Frage gestellt. Der kriegt eine Aufenthaltsberechtigung, Schluss. Und wird nicht belästigt mit 3, 4, 5 deutschen Institutionen, die ihn erstmal prüfen, ob er hierher kommen darf. Sondern wir laden in ein forschungsfreundliches, innovationsfreundliches Land die Wissenschaftler der Welt ein, die bei uns arbeiten können. Auch die Mediziner, die Ingenieure.
Europa als Hafen der Freigeister. Das wäre doch mal eine Perspektive, die richtig gute Laune macht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Lars Feld und Justus Haukapp aus dem Pioneer Ökonomie Briefing gehen mit der neuen Schuldenpolitik hart ins Gericht.
Und wenn wir Pech haben, dann ziehen wir auch noch die Partnerstaaten in der Europäischen Union mit den Zinsen so hoch, dass die nächste Euro-Krise kommt.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Zahlen von Nike und FedEx. Außerdem lernen wir über die glücklichste Region der Welt und die skurrilste Weltmeisterschaft weit und breit.
Ich will es sehr deutlich sagen. Angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Friedrich Merz macht den Mario Draghi und dreht den Hahn mit dem Steuergeld auf. Nicht nur für die Verteidigung will die schwarz-rote Regierung in spe Rekordschulden aufnehmen. Auch Infrastruktur und Klimaschutz werden mit einer 500 Millionen Euro auf Pump finanziert. Die Schuldenbremse wird reformiert. Die zwei Chefökonomen von The Pioneer sprechen Klartext dazu.
Feld und Haukapp. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
In der aktuellen Folge sprechen die beiden Ökonomen mit meiner Kollegin Josie Müller über ihre Sicht auf das Mega-Schuldenpaket, das erst im Sondierungspapier der GroKo skizziert und dann im Bundestag beschlossen wurde. Lars Feld sieht kritisch auf die billionenschwere Neuverschuldung.
Es kann gut sein, dass sich viele, auch die Berater, die dieses Papier geschrieben haben, noch ein bisschen feiern werden, weil ja Mehrausgaben des Staates, auch schuldenfinanziert, zählen ja zunächst einmal 1 Euro für 1 Euro im Bruttoinlandsprodukt. Dadurch steigt das, das suggeriert Wachstum. Aber dass wir da irgendwie durch diese Maßnahmen, die Justus eben beschrieben hat, Pendlerpauschale, Senkung des Mehrwertsteuersatzes fürs Gastgewerbe, was du ja noch gut findest, lieber Justus.
Nee, ich wollte die auf Getränke haben, vergiss das nicht.
Von 19 auf 7% und so weiter, dass das in irgendeiner Form das Potenzialwachstum stärkt, dass wir Innovation generieren dadurch, höhere Verteidigungsausgaben, indem wir den Sold an die Soldaten zahlen, die Verwaltung aufblähen in Koblenz, die sowieso eine der ineffizientesten in der ganzen Republik ist. Also niemand kann mir erzählen, dass wir damit Effizienzsteigerungen und Innovation schaffen, technischen Fortschritt hinkriegen. Wir sind andererseits ja nicht bereit, das dort zu machen, wo man das mit Verteidigungsausgaben machen kann, indem man ja genau wie die Amerikaner den Forschungsbereich an verschiedenen Universitäten könnte man das realisieren, mit dem militärischen Komplex zusammenfügt und dann, also zusammenfügt in der Kooperation, nicht sonst, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich will eine Fusion der Universitäten mit dem Militär, um Gottes Willen, aber jedenfalls eine Kooperation realisiert, die dann Innovationen schafft. Das machen wir auch nicht. Also wir sind auch nicht bereit, in diese Richtung zu gehen. Wir kaufen dann lieber im Ausland ein und bezahlen Frankreich für den atomaren Schutz oder Ähnliches. Das ist eigentlich die Situation. Also ich sehe jetzt nicht vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, die wir haben, dass wir zu einer besseren Situation kommen, sondern wir haben einfach nur mehr Schulden, höhere Zinsausgaben. Und wenn wir Pech haben, dann ziehen wir auch noch die Partnerstaaten in der Europäischen Union mit den Zinsen so hoch, dass die nächste Euro-Krise kommt.
Lars, lass mich das nochmal ergänzen. Ich würde sogar sagen, was bisher aus meiner Sicht noch zu wenig diskutiert wird, dass wir die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands nicht nur dadurch erhöhen, dass wir mehr Geld auf die Bundeswehr schmeißen, sondern dass wir vermutlich auch strukturelle Reformen sowohl in der Bundeswehr, aber auch in der europäischen Verteidigungsindustrie benötigen. Wenn wir uns die europäische Verteidigungsindustrie einmal ansehen, ist die unheimlich zersplittert im Vergleich zur amerikanischen Verteidigungsindustrie. Wir haben in vielen Bereichen über die gesamte EU 20 konkurrierende Waffensysteme, wo die USA 2 oder 3 haben, also wo die viel mehr skalieren, viel mehr Economies of Scale rausholen, die wir bei uns nicht letztendlich rausholen, weil die 27 Armeen alle was anderes machen. Jetzt können wir es versuchen. Wir versuchen das mit viel, viel Geld alles auszugleichen, aber das wird dann eben relativ teuer. Und hier hätte ich mir ehrlich gesagt, jetzt wenn wir vom März kurz weggehen, ja auch gewünscht, dass Ursula von der Leyen mit den 800 Milliarden, die da ins Schaufenster gestellt werden, auch einen stärkeren Anstoß dazu gibt, ja sozusagen da ein bisschen mehr Richtung Europa und einer gewissen möglicherweise auch europäischen Beschaffung oder Konsolidierung zu wirken, als zu sagen, das wird jetzt alles auf die verschiedenen Armeen letztendlich einfach verteilt und es wird eigentlich doch alles national weiterverfolgt.
Also um es noch einmal deutlich zu machen, mit so einem riesigen Schuldenpaket könnte Deutschland jetzt möglicherweise dafür sorgen, dass wir eine neue Euro-Krise bekommen.
Das entscheidende Wörtchen in Ihrer Frage ist möglicherweise. Die Frage wird ja sein, ab wann fangen die Finanzmärkte an, skeptisch zu werden? Und wie hoch steigen die Zinsen Deutschlands? Das hat auch mit vielen Rahmenbedingungen zu tun. Also beispielsweise sehen wir im Moment in den USA, dass sich eine Rezession ankündigt aufgrund der Unsicherheit, die die Administration Trump mit ihrer Politik verbreitet. Es werden Investitionen zurückgehalten. Das trifft die Konsumentinnen und Konsumenten. Ich war jetzt gerade eine Woche in den USA und man sieht schon sehr deutlich, dass diese Zurückhaltung aufgrund von Unsicherheit schon enorm ist. Und das bedeutet, dass erst einmal mit der Wachstumsschwäche, die dadurch kommt, die dann auch ausstrahlen wird auf Europa, weniger Druck da ist bei den Zinsen. Ja, dass auch die EZB ihre Zinsen senken kann. Und trotzdem wird man sagen müssen, das Zinsniveau am langen Ende des Marktes, also bei den 10-jährigen Staatsanleihen, 5-jährigen Staatsanleihen, wird ja nicht am Geldmarkt durch die EZB oder durch die Federal Reserve bestimmt, sondern da entscheiden Kapitalangebote, Kapitalnachfrage, um es grob auszudrücken, mit einer Reihe von anderen Aspekten. Und das Kapitalangebot steigt im Moment nicht. Wir haben also jetzt nicht den Eindruck, dass die Sparerinnen und Sparer weltweit gesehen, das ist ja ein Weltmarkt, den man hier betrachten muss, so viel mehr an Ersparnissen generieren, wie wir das angesichts der demografischen Entwicklung in einer gewissen Phase gehabt hatten bisher. Und die Kapitalnachfrage steigt massiv durch diese viel höheren Staatsschulden weltweit. Also mit anderen Worten, das Zinsniveau wird nicht so stark nach unten gehen, trotz dieser rezessiven Tendenzen. Und dann werden wir sehen müssen, wie in diesem Zusammenspiel die Finanzmärkte die Situation in Europa einschätzen. Wir sind in Deutschland bei knapp 3% Zins, nominal. Italien ist bei knapp 4%. Als Italien in der Euro-Schuldenkrise bei 7% lag, gab es Turbulenzen. Wir haben also noch 3 Prozentpunkte, die uns Karenz verschaffen, bis es wirklich Turbulenzen gibt. Wann die einsetzen, ist aber schwer zu sagen.
Lassen Sie uns nochmal auf das Sondierungspapier und die Berater zurückkommen. Kurzer Recap, der Ökonom, SPD-Mann, ehemalige Chefvolkswirt im Finanzministerium, als dort noch Olaf Scholz saß, und jetziger saarländischer Finanzminister Jakob von Weizsäcker hat nach der Bundestagswahl 4 Wirtschaftswissenschaftler zusammengerufen, den von Ihnen geschätzten Kollegen Clemens Fuest, IFO-Chef, Michael Hüter, IW-Chef, Moritz Schularik, Kiel-Institut für Weltwirtschaft und Jens Südekum, Ihr Kollege Herr Haukapp von der Heine-Uni in Düsseldorf. Zusammen sollten Sie Ideen für eine Reform der Schuldenbremse und einen Plan für höhere Verteidigungsausgaben entwickeln. Daraus wurde das, was nun so heftig diskutiert wird, ein Schuldenpaket für Infrastruktur und Verteidigung, das mit vielen Goodies auf 9 Milliarden Euro ungefähr hinauslaufen könnte. Und zumindest Herr Fuest scheint jetzt mit dem, was aus den Vorschlägen wurde, nicht begeistert zu sein. Hat die Politik den ökonomischen Sachverstand, ich sag mal, sowas wie missbraucht, auch wenn das Wort jetzt vielleicht ein bisschen too much ist?
Ah, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Also zum nächsten Mal muss ich sagen, ich schätze die alle 4. Also nicht nur Clemens Fuest, ich schätze die anderen auch. Auch wenn ich häufig nicht derselben Meinung bin. Aber das tut meiner Wertschätzung jetzt erstmal keinen Abbruch. Ich habe den Eindruck, ein bisschen ist nicht nur Clemens Fuest am Zurückrudern, sondern auch wenn ich lese, was Jens Südekum jetzt vor einigen Tagen geäußert hat. So haben wir es ja auch nicht gemeint. Ja, das Wort zusätzlich fehlt etwa bei den Infrastrukturausgaben. Es müssen auch die richtigen Infrastrukturausgaben sein. Und diese ganzen Subventionen, das haben wir ja auch nicht gewollt. Pendlerpauschale, Agrardiesel etc. Und jetzt kann man sagen, gut, das hättet ihr ja vorher wissen können. Aber da waren sie vielleicht ein bisschen zu gutgläubig in Retrospektive. Muss ich sagen. Also von daher habe ich den Eindruck, dass sie das, ich weiß nicht, ob sie es bedauern, aber schon versuchen, jetzt noch den Karren doch wieder ein bisschen weiter rüber zu ziehen und sagen, also das Geld, wenn schon kommt, muss es vernünftig ausgegeben werden.
Ja, Justus, ich bin da weniger freundlich als du. Also ich schätze auch alle 4 Kollegen. Das hat ja damit nichts zu tun, ob man sich inhaltlich nicht einig ist oder nicht. Ich bin deswegen ein bisschen weniger freundlich, weil in der Verteidigung der Schuldenbremse seit 12 Jahren, würde ich sagen, seit dem Bundestagswahlkampf 2013, bin ich immer wieder angegriffen worden deswegen. Und habe jedes Mal darauf hingewiesen, die politökonomischen Gründe, warum wir eine Schuldenbremse haben, sind, dass dieses Wünsch dir was im Sinne des Stimmentausches dadurch beschränkt wird. Wir haben natürlich dann das Problem, dass immer noch in der Ausgabenstruktur eines Staates eine Präferenz besteht, Transfers und Konsumausgaben zu begünstigen gegenüber Infrastrukturinvestitionen. Aber so intensiv, wie wir über Infrastrukturinvestitionen seit 2013 diskutiert haben und was wir dann auch an Ausweitung an Infrastrukturinvestitionen hinbekommen haben, haben wir das in den vielen Jahren vorher nicht gemacht. Ich kann mich gut erinnern, dass in dieser Diskussion insbesondere Jens Südekum zu mir gesagt hat, auf Twitter gesagt hat, also so dass es jeder mitkriegt, deine politökonomische Welt ist nicht meine. Dann muss ich sagen, da lebt er im Wonderland. Ne? Also wenn er dann jetzt meint, ja, so war das nicht gedacht.
Düsseldorf meinst du?
Ja, aber Düsseldorf im Karneval. Ja. Also das ist wirklich so blauäugig, wie man nur sein kann, in der Hoffnung, dass dann etwas zustande kommt, was der eigenen Partei, der er ja angehört, auch entsprechend gefällt. Bei Michael Hüther, ich habe das hier immer wieder gesagt, spielt sicherlich auch eine Rolle, dass er eben sehr deutlich sieht, dass im Rahmen der Schuldenbremse gleichzeitig Subventionen für die Industrie zu bekommen und Steuersenkungen zu bekommen nicht realisierbar ist. Und das wird er jetzt versuchen, weiterhin einzufordern, dass diese Steuersenkung dann jetzt auch noch kommt. Die Subventionen laufen weiter, alles auf Pump. Und insofern werden wir die Konsequenzen daraus sehen. Da kann ich auch nicht so ganz nachsichtig sein. Bei Moritz Scholarik weiß ich schon lange, wir waren zusammen 2015 in einer Arbeitsgruppe der Leopoldina zum Thema Schulden, dass er von vornherein die Schuldenbremse nicht wollte. Jetzt ist das Militärthema richtig schön auf den Tisch gekommen und er hat es entsprechend genutzt. Also auch da langfristig schon immer wieder gegen die Schuldenbremse gearbeitet. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Politik dann missbraucht, sondern Jakob von Weizsäcker hat eine sehr einnehmende Art und vermag es in seiner Verbindung zu unterschiedlichen Ökonomen eben auch Leute zusammenzubringen. Er hat ja auch mich und Marcel Fratscher zu Beginn der vorherigen Legislaturperiode mal zusammengebracht. Und insofern kann ich das gut verstehen, dass Clemens sich hat vereinnahmen lassen. Es ist halt nicht so schön, dann hinterher zu sagen, ja, so habe ich das auch nicht gedacht. Da muss man dann schon dazu stehen, dass das vielleicht doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Die ganze Folge Feld und Haukap hören Pioneers auf thepioneer.de. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts. Prädikat: schonungslos. Und wenn Sie uns mal nicht nur hören wollen, sondern auch sehen, dann kommen Sie zu unserer Klartext-Tour Celebrating Democracy. Wir touren durch 10 Städte und bringen Journalismus und Unterhaltung live auf die Bühne. Wir, das ist das Pioneer-Team rund um Gabor Steingart, Jörg Thaddäus, Alev Doan, Diana Kinnert, ich und vielen anderen mehr. Wir begrüßen Live-Gäste auf der Bühne wie nächsten Mittwoch in Köln den Schauspieler Jan-Josef Liefers und den Schriftsteller Frank Schätzing. Sigmar Gabriel kommt nach Frankfurt am Main und spricht mit mir über die Weltpolitik. Wir kommen auch nach Berlin, Düsseldorf, Erfurt, Essen und. Die erste Show in München ist ausverkauft. Dafür bieten wir direkt am Tag darauf einen Zusatztermin an. Celebrating Democracy wird präsentiert von der Brost Stiftung. Infos und Tickets finden Sie in den Shownotes. See you there.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da wird gerade viel über ein Buch diskutiert. Autor ist Professor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München. Er zählt zu den angesehensten Militär- und Sicherheitsexperten des Landes. Der Titel des Buchs, das gestern erschienen ist, »Wenn Russland gewinnt – ein Szenario«. Die Handlung spielt in der Zukunft. 2028, Russland startet einen Angriff auf das Baltikum, der finale Test für die Bündnisfähigkeit der NATO. Auch wenn das Fiktion ist, die Intention des Autors ist klar. Er zeigt damit auf, welche Weichen heute gestellt werden müssen, damit es tatsächlich irgendwann nicht so weit kommt. Meine Kollegin Carina Mössbauer spricht genau darüber mit Carlo Masala in der aktuellen Ausgabe von unserem Pioneer-Podcast Hauptstadt – Das Briefing. Sie blicken auch darauf, ob es denkbar wäre, dass Deutschland auch nuklear aufrüstet.
Also denkbar ist erstmal alles. Und man sollte für sich vielleicht aus strategischen Gründen gegenüber Russland diese Option nie verschließen und die aufrechterhalten. Aber in der konkreten Umsetzung ist es so, dass es, ich weiß es nicht, eine Dekade dauern würde, bis wir welche haben, bis wir sie wirklich einsatzfähig haben würden. Es würde eine Veränderung unserer Streitkräfte nach sich ziehen. Es ist nicht einfach so, dass man Nuklearwaffen hat und dann ist das so wie, weiß ich nicht, ein neues Panzerbataillon, sondern es durchdringt eigentlich die Logik von Streitkräften. Deswegen würde es eigentlich viel zu lange dauern, angesichts der russischen Bedrohung, wenn wir auf eigene Nuklearwaffen setzen würden. Also von daher halte ich es für sinnvoller, wir setzen sozusagen auf ein Arrangement mit Frankreich, bedingt mit Großbritannien, indem wir dort einen nuklearen Schutz bekommen, möglicherweise eine Art von nukleare Teilhabe. Das ist alles besser realisierbar als den eigenständigen deutschen Weg zu Nuklearwaffen.
Und wie könnte man in der anderen Option, also gemeinsam mit den Briten und den Franzosen, sich so eine Art Kontrolle sichern? Also der berühmte rote Knopf, der dann irgendwie in Paris gedrückt wird. Wie könnte da so eine Art Mitbestimmung aussehen?
Das werden wir nicht bekommen. Also der Einsatz wird letzten Endes in Paris entschieden oder halt in London entschieden. Und das wird sich Paris und London auch nicht nehmen lassen, dann noch einen deutschen Finger drauf zu haben. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist so eine Art nukleare Teilhabe, wie wir sie jetzt mit den Amerikanern haben, zu organisieren. Das heißt, wir haben französische Nuklearwaffen dann auf deutschem Territorium. Ein französischer Präsident oder Präsidentin zukünftig entscheidet über deren Einsatz. Aber ein deutscher Bundeskanzler entscheidet dann, ob sozusagen deutsche Flieger diese Nuklearwaffen dann auch ins Ziel bringen. Das ist ja das System, das wir mit den Amerikanern haben. Das könnte man, und das ist schwierig genug, ja, also es ist nicht einfach, aber das könnte man sozusagen mit den Franzosen organisieren.
Das ganze Gespräch mit Carlo Masala, wie gesagt, in unserem Podcast Hauptstadt, das Briefing mit Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus, der heute Nachmittag auf thepioneer.de erscheint.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist keine besser informiert als unsere Frau vor Ort, Börsenreporterin Anne Schwedt. Also ab nach New York und guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, Nike hat neue Zahlen rausgebracht. Wie sieht es da aus?
Nicht so gut, Chelsea. Nike warnte vor einem zweistelligen prozentualen Umsatzrückgang im laufenden Quartal aufgrund neuer Zölle, sinkenden Verbrauchervertrauen und einer langsameren Erholung als erwartet. Im abgelaufenen Quartal sank der Umsatz um 9%, der Gewinn ging sogar um 32% zurück. Das lag unter anderem am schwächelnden China-Geschäft. Da gab es einen Umsatzrückgang von 17%. Trotz des Gewinnrückgangs übertraf Nike aber die Erwartungen der Analysten, die nicht so hoch waren. Das sorgte zunächst auch für ein nachbörsliches Aktienplus. Später fiel die Aktien aber doch noch um über 5%.
Und FedEx hat sich in die Bücher schauen lassen. Sag uns, wie geht es dem Postdienstleister?
Auch nicht so gut. FedEx hat seine Gewinn- und Umsatzprognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Das Unternehmen kämpft mit einer anhaltend schwachen Nachfrage und Unsicherheiten in der Industriewirtschaft, die durch die Zölle auf Handelspartner verstärkt werden. Der Umsatz wird voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr stagnieren oder leicht sinken. Auch die Zahlen fürs abgelaufene Quartal verfehlten die Erwartungen. Die FedEx-Führung spricht von einem sehr herausfordernden Betriebsumfeld mit einer verkürzten Hochsaison und schweren Wetterereignissen. Dennoch sei FedEx auf Kurs, dieses Jahr dauerhafte Kosteneinsparungen von 2,2 Milliarden Dollar zu erzielen. Die Anleger waren nicht so begeistert. Die FedEx-Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 5,6%.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass es Menschen gibt, die tatsächlich das Geschrei von Möwen gut finden, sodass sie gleich daraus einen Wettbewerb gestalten, bei dem man eine Möwe imitieren muss. In Dunkerque, Frankreich, gibt es eine WM im Möwengeschrei imitieren. Der Wettbewerb ist Teil des Karnevals, der noch bis zum 27. April gefeiert wird. Wenn man am Wettbewerb teilnehmen möchte, muss man sich im Federkleid verkleiden und natürlich auch den besten Geschrei mitbringen. Das klingt so. Und das ist tatsächlich keine Möwe, sondern der diesjährige Gewinner, ein Mann namens Michel. Er hat es geschafft, nicht nur eine Möwe am besten nachzumachen, sondern dazu auch noch das beste Kostüm zu tragen und eine Show abzuziehen, die das Publikum überzeugt hat. Gewinner bekommen übrigens ein großes Gemälde mit Möwen. Aber es gibt auch weitere skurrile Wettbewerbe, wie zum Beispiel bei der Luftgitarren-WM in Oulu, Finnland.
This year my routine just felt, it was just from the heart, it was just my soul coming through.
Wie der Sieger aus 2019 erzählt, geht es bei dieser WM darum, die beste Luftgitarrenshow abzuliefern. Erfolgsrezept: mit rockiger Playback-Musik, cool aussehen und dabei originell, künstlerisch und mit ganz viel Herz auftreten. Doch ein Wettbewerb ist wohl nicht zu übertreffen: das Zehendrücken, auch Toe Wrestling Championship genannt, aus Ashburn in England. Dabei geht es genau darum, wie es im Namen steht, quasi Armdrücken, nur mit dem großen Zeh. Und das sind nur einige von vielen merkwürdigen Wettbewerben in dieser Welt. Da gibt es nämlich noch Extrembügeln auf fahrenden Autos, Gummistiefelweitwurf und. Man kann das albern finden oder aber auch die Fantasie dahinter loben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass trotz der kalten Temperaturen im Norden Europas dort die glücklichsten Menschen der Welt leben. Das bestätigt der Weltglücksbericht von der Oxford-Universität, eine Glückseligkeitsanalyse, die jedes Jahr zum Weltglückstag veröffentlicht wird. Der Bericht gibt Aufschluss über die Zufriedenheit und Lebensqualität der Menschen weltweit. Dabei werden unterschiedliche Faktoren berücksichtigt: die Wirtschaftsleistung eines Landes, die Gesundheit seiner Einwohner, das Gefühl der Freiheit und sogar die Großzügigkeit der Menschen oder die Wahrnehmung der Korruption im Lande. Die Top-Plätze der diesjährigen Rangliste, sie sind ausschließlich von den skandinavischen Ländern besetzt. Dänemark, Island, Schweden und nur wenig weit hinten auf Platz 7 Norwegen. Doch Nummer 1 bleibt Finnland. Und das schon seit 8 Jahren in Folge. Die Skandinavier haben also offenbar die perfekte Glücksformel. Eine Mischung aus ausgedehnten Saunagängen und hohem Wohlbefinden durch starke Sozialleistungen und das Konzept der Hygge, was so viel wie Behaglichkeit bedeutet. Ein Kernbestandteil der skandinavischen Kultur. Es geht dabei um das Gefühl von Herzlichkeit. Eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich wohlfühlt und die schönen Momente des Lebens mit seinen Liebsten, mit Freunden und auch mit Nachbarn und Kollegen genießen kann. Vielleicht ist das der wahre Schlüssel zum Glück. Deutschland hat noch Nachholbedarf. Im Glücksranking konnten wir uns zwar verbessern von Platz 24 Platz 22. Die Amerikaner hingegen haben den 24. Platz übernommen, so schlecht wie noch nie. Also alle Amerikaner, die vorhaben auszuwandern, the pursuit of happiness, die in der Verfassung versprochen wird, wird eingelöst. Zumindest im schönen Skandinavien.
I should get some rest today, then pack my bags, be on my way. But my mind's always working on the way.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen glücklichen Start in den Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
I've been American dreaming. Oh, 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 I'm American dreaming. Oh, oh, oh. But I never see no rest. I'm losing touch with all my friends, the ones who remind me who I am. If I could just get back home to pick up where we left off, I'd take better care of myself. I'd stop drinking from the bottom shelf. But my old wheels keep spinning and I cannot make them stop. I've been American dreaming. Oh, 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 I'm American dreaming. Oh, 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 I'm American dreaming. Oh, 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 but I never see. I'll get back home and try to be someone that's something like me. But I've forgotten all my angels out here in the wind. Sitting idle with my mind, I meditate to pass the time. But there's something inside sitting sail all over again.